Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute kommt der erste Teil von Nicola Binns Geburten. Nicola hat 5 Kinder und wir haben sehr ausführlich über ihre 5 Geburten gesprochen. Es ist die bis jetzt längste Geburtsgeschichte, die ich an einem Stück aufgenommen habe. Wir haben insgesamt fast 3 Stunden geredet. Das heißt, ich habe die Geschichten aufgeteilt. Es gibt heute eine Folge und dann nächste Woche den zweiten Teil. Viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, Nicola. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst.
Vielen Dank. Sehr schön, ich freue mich total. Ich liebe es, von meinen Geburten zu erzählen.
Sehr schön. Magst du dich zunächst kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Also ich heiße Nicola Binn und ich wohne in Berlin mit meiner 7-köpfigen Familie. Das heißt, wir haben 5 Kinder und ich habe einen Mann, der aus Westafrika kommt, aus Guinea. Das sage ich dazu, weil es einfach nochmal interessant ist, so dass er einen ganz anderen Hintergrund hat als viele andere Männer hier oder Menschen generell hier in Europa und in Deutschland. Ich habe 5 Geburten erlebt und eine war im Geburtshaus und 5, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen müde, ich muss mich konzentrieren. Eine war im Geburtshaus und 4 waren zu Hause, Hausgeburten. Und ja, was mache ich? Ich begleite inzwischen selbst Schwangere, mehr ins Vertrauen zu kommen und ihre Ängste zu überwinden, dass sie die Geburt ihres Kindes als was Schönes erleben können und als etwas, was ihnen Kraft schenkt und eben nicht Kraft raubt. Und und zusätzlich begleite ich auch schon geborene, bereits geborene Mütter in ihre selbstbestimmte Mutterschaft und diesen Alltag als Mama in Leichtigkeit zu leben und selbst in Verbindung zu sein, sodass man auch mit den Kindern eben mehr in Verbindung kommen kann.
Ah, schön, sehr spannend. Bevor wir mit deinen eigenen Geburten anfangen, habe ich vorab noch eine kurze Frage. Was weißt du über deine eigene Geburt oder was waren so die Geschichten vielleicht, die auch deine Mutter dir über deine Geburt erzählt hat?
Ich weiß, dass ich auf jeden Fall im Krankenhaus geboren wurde und eigentlich so die Hauptgeschichte, die ich immer mitgegeben wurde, war, dass mir die Nadel schon um den Hals gewickelt, zweimal um den Hals gewickelt war und das war eigentlich immer so das Hauptthema, dass ich so ein bisschen blau und lila immer angelaufen bin nach der Geburt, wurde immer gesagt. Aber dass das alles dann in Ordnung war. Also so das ist das Hauptding, was ich immer mitbekommen habe von meiner Geburt eigentlich. Ansonsten hat meine Mutter tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel, also so nicht gerne so detailliert erzählt davon.
Ja. Ja, finde ich auch einfach spannend, immer zu erfahren, was wir selber über unsere Geburten wissen. Aber dann steigen wir gleich ein mit der Geburt deiner ältesten Tochter. War die geplant, also die Schwangerschaft, war die geplant oder eine Überraschung?
Das war eine Überraschung, aber eine sehr willkommene Überraschung tatsächlich. Sie hat sehr mein Leben auf den Kopf gestellt. Ja, genau, also eine Überraschung, über die ich mich gefreut habe, aber es war eine sehr chaotische Zeit, muss ich sagen. Und also wir haben uns damals echt erst gerade kennengelernt und so und dann gleich in der Schwangerschaft und alles, was danach kommt, so rein zu stolpern, war schon ziemlich chaotisch. Aber es war, ich kann eigentlich nur sagen, das habe ich damals auch schon empfunden, so empfunden, dass sie eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns gekommen ist.
Wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger bist? Hast du früher Schwangerschaftssymptome gehabt oder hast du einfach gemerkt, dass deine Menstruation ausgeblieben ist?
Beides, würde ich sagen. Wie gesagt, es war eine sehr chaotische Zeit und ich war damals auf Reisen unterwegs in Mosambik Da war der Papa aber nicht dabei. Also da war ich noch anders unterwegs und habe da haben meine Eltern damals in Johannesburg gelebt und ich habe die da besucht und war dann unterwegs und so. Und dann habe ich unterwegs, ist mir das dann irgendwann so, ja, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es ja eigentlich nur sein kann, dass ich jetzt schwanger bin. Und ich habe da nicht, also ich bin nicht so jemand, der immer so genau in den Kalender guckt. Deshalb war mir das nicht so ganz klar, so bleibt jetzt meine Periode schon aus oder noch nicht. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ist aber der Zeitpunkt doch schon ganz schön lang über, muss schon lange überschritten bleiben sein. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon gemerkt, dass ich so ein Ziehen im Unterleib hatte immer. Und auch Spannung in den Brüsten. Das war auch so ein ganz starkes Indiz, wo ich gemerkt habe, so, wow, okay, mein Körper verändert sich irgendwie gerade. Das kann jetzt nur sein, dass ich schwanger bin. Und ich habe dann, also ich war ja irgendwo in Mosambik unterwegs und habe mir dann da auch nicht irgendwo einen Schwangerschaftstest geholt, sondern habe jetzt erstmal einfach gedacht, ich mache jetzt erstmal diese Reise zu Ende. Und ja, dann war mir das eigentlich zum Ende der Reise total klar, vor allem spätestens, als mir dann auf dem Flug auch noch so schlecht wurde und es dann auch nicht besser wurde, als ich dann wieder zurück in Berlin war. Also es war dann nicht nur diese Flugübelkeit, sondern es ging dann weiter.
Ja, und als du dann den Test gemacht hast, also hast du zu Hause eingemacht oder bist du dann sofort zum Arzt gegangen?
Ich habe dann noch ein bisschen, also so ein paar Tage habe ich noch abgewartet, dass wir uns auch, ne, ich habe es mit dem Papa, also dass wir uns getroffen haben, dann auch hat es dem werdenden Papa dann auch erzählt und so. Und dann sind wir tatsächlich dann irgendwann zusammen zum Frauenarzt gegangen, zur Frauenärztin gegangen und haben das dann da sozusagen bestätigen lassen mit einem Test, weil ich irgendwie, ja, ich habe denen nicht so ganz vertraut, diesen Test aus der Apotheke oder aus dem DM oder so. Ja. Genau, das wollte ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Also ich habe irgendwie gedacht, so, wir gehen zum Arzt. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich krank bin, sondern weil ich irgendwie so eine offizielle Bestätigung haben wollte. Ja, wobei mir eigentlich total klar, also ich wusste das schon, ne? Also mir war es sehr klar, dass ich schwanger war. Da war ich auch schon in der 7. Woche, glaube ich. Also.
Ja, und wusstest du zu dem Zeitpunkt viel über das Thema Schwangerschaft und Geburt? Wusstest du, was zu tun ist? Hast du dir gleich eine Hebamme dann gesucht, nachdem du beim Frauenarzt warst, oder wie bist du vorgegangen?
Ja, ich war tatsächlich ziemlich lost, muss ich sagen. Also ich war 26, ich hatte schon eine gute Freundin, die auch schon vor mir ein Kind bekommen hatte. Das war super. Das hat mich, glaube ich, auch wirklich geprägt. Deshalb ist mir das auch so wichtig, auch zum Beispiel jetzt hier bei dir meine Geburtsgeschichten zu erzählen, dass möglichst viele andere Frauen das hören, weil meine Freundin hatte mir damals auch sehr detailliert ihre Geburt erzählt. Eine Hausgeburt war das. Das hat mich total geprägt. Und ich habe bei ihr auch gesehen, also, ne, das war so die erste enge Erfahrung, die ich eigentlich mit Schwangerschaft und Geburt hatte. Alles andere, also in der Kindheit und so war das nicht so, ja, also ich habe eine jüngere Schwester, da habe ich das schon auch mitbekommen, aber jetzt nicht im, also nicht bewusst abgespeichert. Aber ansonsten war das eigentlich nicht ein Thema, das mich ständig beschäftigt hat, außer dass ich immer schon wusste, dass ich Kinder haben will. Aber da, also diese Freundin, das weiß ich schon, dass mich das sehr geprägt hat in dem Sinne, dass ich bei ihr gesehen habe, wie verbunden die mit sich und mit dem Kind war. Das war so wunderschön, die in der Schwangerschaft zu erleben. Die hatte für mich immer so eine ganz besondere Ausstrahlung. Und dann diese Geburtsgeschichte von ihr auch zu hören und zu wissen, so das ist was, das kann was Wunderschönes sein und das ist was ganz Natürliches. Und gleichzeitig war ich aber trotzdem komplett lost, muss ich sagen, mit dem Thema Schwangerschaft. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause dann erstmal in den Rechner gegangen bin und irgendwie, damals gab es ja auch diesen ganzen, also da gab es ja ein bisschen Facebook, glaube ich, aber ansonsten war da nicht viel los, ne? Also dass man sich irgendwie groß jetzt vernetzen konnte und so. Und ich habe dann versucht, irgendwas zu googeln. So, natürlich wusste ich, ne, was eine Schwangerschaft ist und so, aber was mache ich denn jetzt? Das war mir irgendwie überhaupt nicht klar, was ist denn jetzt der erste Schritt und so. Und ja, ich habe dann versucht, irgendwas rauszufinden, um irgendwie so ein bisschen mein Nervensystem zu beruhigen, weil es natürlich schon super, super aufregend war und es alles so neu war und so, ich da ja so reingestolpert bin. Genau. Und mir war auch überhaupt nicht bewusst, dass ich irgendwie einen Anspruch auf eine Hebamme hätte oder dass eine Hebamme überhaupt auch dafür da sein kann, die Schwangerschaft zu begleiten. Das war mir null bewusst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es viele andere Frauen gibt, denen es auch so ergangen ist. Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen anders, weil da ein bisschen mehr Aufklärung stattfindet, aber ich glaube auch nicht allen ist es klar.
Ja. Wie hast du dann zu dem Geburtshaus gefunden?
Also einmal noch mal ganz kurz zu den Hebammen, dass ich hatte dann zum Glück, habe ich dann irgendwann mal, weil mir ging es in dem ersten Trimester relativ schlecht mit Übelkeit. Also ich habe echt, oh, ja, ich konnte echt teilweise nichts mehr bei mir behalten und ich habe es auch nicht verstanden, wie der Körper da funktioniert und so. Und ich habe einfach mich ständig übergeben und ich bin dann immer trotzdem noch arbeiten gegangen. Damals habe ich noch in der logopädischen Praxis gearbeitet als Atemsprech- und Stimmlehrerin und habe dann, also bin dann einfach immer mit der S-Bahn gefahren und musste dann zwischendurch manchmal aussteigen, um mich zu übergeben tatsächlich. Und dann bin ich einfach wieder eingestiegen und weitergefahren. Also ne, so
Ja,
dieses ganze Thema,
ich wollte gerade
dieses
sagen,
ganze
für
Thema.
diejenigen, die die Berliner S-Bahn nicht kennen, kann auch am Morgen schon nach Döner, Bier und Zigaretten riechen.
Oh ja. Ja, das kann echt heftig sein. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich einmal ist mir so schwarz von den Augen geworden und die S-Bahn war so voll, dass alle standen und dann habe ich nur versucht, mich irgendwie zum Ausgang zu tasten. Ja. Genau, aber das ist halt also voll interessant, ne, weil auch wenn wir dann später mal über meine fünfte Geburt sprechen oder auch alles, was danach gefolgt ist, es hat sich halt sehr, sehr geändert, mein Zugang zu mir selbst und auch wie ich meine Wertschätzung eigentlich mir selbst und meinem Körper gegenüber, was ich da leiste und was mein Körper leistet und das nicht einfach so abzutun, so ja, jetzt ist mir eben übel, aber ich muss ja trotzdem funktionieren und so. Da hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Also es war echt, da war ich echt ganz, ja, genau. Und das, also da hatte ich das Glück, dass ich dann irgendwann mal mit meinem Bruder telefoniert habe, der Osteopath ist und der oder damals noch in der Ausbildung war und auch Hebammen mit ihm zusammen in der Ausbildung waren. Und er hat dann zu mir gesagt, ich gebe dir mal die Nummer von meiner Kollegin. Ruf die doch mal an und frag die mal, was man da machen kann, wenn die immer so schlecht ist. Und das war eigentlich mein erstes Zusammentreffen mit einer Hebamme und wo ich auch nach einem Telefonat schon das Gefühl hatte, so, boah, das ist der Wahnsinn, wie die mir da helfen kann mit so ein paar kleinen Tipps. Also, ja.
Ja.
Genau, ist mir auch wichtig, das zu sagen für alle, die das hören, die vielleicht da noch auch so ein bisschen verloren rumschweben oder so und nicht wissen, wohin mit ihren Problemen. Das ist einfach, also eine Hebamme zu haben schon in der Schwangerschaft, einfach so, so toll. Also ich hatte die dann zwar nicht fest, aber ich habe mir halt da mal irgendwie so ein bisschen helfen lassen. War echt gut.
Ja, und ich glaube, es
Ja.
ist auch oft, dass die Frauen im ersten Trimester vielleicht noch denken, na ja, ich bin ja jetzt noch nicht so doll schwanger irgendwie und
Ja.
vielleicht auch nicht sicher, oh, hält die Schwangerschaft. Aber gerade wenn die Schwangerschaft nicht hält, ist es auch super, eine Hebamme an der
Ja,
Seite zu haben.
genau. Ja, gerade dann ist es einfach also super, super wichtig, super schön, jemanden zu haben, der bei einem ist. Und so. Also bei allem, also ja, genau wie du sagst, also ganz am Anfang ist es ja einfach, man denkt dann so, ah ja, man sieht ja noch gar nichts und so weiter, aber ich finde gerade das erste Trimester ist eigentlich das Anstrengendste. Und vor allem auch, weil man eben nicht sieht und die anderen von außen auch nicht ne, Rücksicht nehmen in dem Sinne und sagen, ja, da ist eine Schwangere.
Ja.
So. Ja,
Ging
genau.
denn, also ging es dir denn dann ab dem zweiten Trimester irgendwann besser in deiner Schwangerschaft und wann, genau, wann hast du dann den Geburtsort für dich gefunden?
Ja, also es ging mir dann viel besser. Also es war wirklich schlimm am Anfang, weil ich halt da keine Ahnung hatte, ne, dass mein Körper zum Beispiel auch immer so in den Unterzucker fällt und das nicht passieren darf. Und dann habe ich eben durch die Tipps von der Hebamme angefangen, erstmal wieder Kraft aufzubauen und ne, warme Suppen gegessen und solche Sachen. Und dann ging es mir eigentlich ab dem vierten Monat wieder richtig gut. Und davor war es wirklich, ich hatte sogar Gewicht abgenommen und mir war ein Spaziergang allein schon viel zu anstrengend. Also es war echt ziemlich heftig. Und dann ging es mir wieder gut und dann habe ich auch wieder angefangen zu tanzen. So, Und dann, also danach war eigentlich die Schwangerschaft richtig schön, die ganze Zeit. Es war nur dieser Anfang, der so schwer war. Und da war ich dann auch echt so voll, bin voll wieder so bei mir angekommen und so. Und ja, wie war das mit dem Geburtsort? Also ich, ich war da sehr, ja, wie gesagt, von Anfang an so ein bisschen verloren, orientierungslos. Eigentlich die einzige Orientierung, die ich immer hatte, war, in mich reinzulauschen, was ja eigentlich total gut ist. Aber ja, ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ja, ich bin jetzt eben schwanger. Ich war so beschäftigt mit allem, was gerade passiert. Und dann mussten wir uns eine neue Wohnung suchen. Und wir waren ja auch gerade erst irgendwie zusammengekommen und alles war total durcheinander noch und so. Und ja, also ich war irgendwie mit dem Hier und Jetzt eigentlich schon immer so ein bisschen überfordert. Und die Geburt war für mich die ganze Zeit immer wie so ein Riesenberg, der irgendwann in der Zukunft stattfindet, von dem ich keine Ahnung habe, was da auf mich zukommt. Und ich wusste auch nicht, dass es da irgendwie noch, ich weiß auch gar nicht, ob es das damals schon so richtig gab, noch mehr, also in Vorbereitung, im Sinne von, ne, ganzheitlicher Vorbereitung oder so, abgesehen von dem normalen Geburtsvorbereitungskurs. Und ich hatte eine Freundin, die gleichzeitig mit mir schwanger war, und die hat sich dann immer so Kliniken angeguckt und so. Und dann habe ich immer gedacht, so, ja, sollte ich vielleicht auch mal machen, habe es dann aber nicht gemacht. Und irgendwie hatte ich immer so ein komisches, also so, ich hatte immer dieses Gefühl, ich war noch nie in meinem Leben im Krankenhaus, außer bei meiner eigenen Geburt. Und das, so ein ganz starkes inneres Gefühl hat mir immer gesagt, wieso soll ich denn jetzt für die Geburt ins Krankenhaus gehen? Obwohl ich jetzt nicht so das Gefühl hatte, ich plane total jetzt irgendwie eine Hausgeburt oder sowas. Das hat sich auch nicht stimmig angefühlt. Aber ja, irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, als wir dann umgezogen waren und das Geburtshaus in unserer Straße lag, dann habe ich gedacht, ich gehe da jetzt mal hin und frag mal. Und es war wirklich, also das könnte man heute nicht mehr machen. Das war wirklich, das, ja, es hört sich immer so an, als wäre das so lange her, ne? Aber es ist ja eigentlich nur 13 Jahre, aber 13 Jahre, da tut sich einfach echt viel. Ja, es hat sich ja so verändert mit der Hebammenbegleitung und damals hatte ich einfach vielleicht auch Glück. Also ich bin dann echt, ich glaube, war es überhaupt schon Februar? Also es war wirklich so 1, 2 Monate vor der Geburt. Im April ist sie dann auf die Welt gekommen. Also irgendwie vielleicht im Februar bin ich da hingegangen zum Geburtshaus und habe gefragt, ob es möglich ist, dass ich da mein Kind auf die Welt bringe. Und dann hatten die tatsächlich dann noch einen Platz für mich und eine Hebamme, die mich begleitet. Das war wahrscheinlich auch so eine Fügung, würde ich sagen.
Warst du
Ja, also es
ansonsten
war.
in der Schwangerschaft bis zu dem Punkt einfach bei den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen?
Ja,
Mutter-Pass-Untersuchungen
genau.
heißen sie in Deutschland. Ja.
Ja.
Okay.
Genau. Da bin ich immer zu meiner Frauenärztin gegangen und habe das einfach so, also ich, ja, ich habe einfach das gemacht. Ich habe mich da so ein bisschen durchleiten lassen von ihr eigentlich. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wie ist es immer mit den Ultraschalluntersuchungen, was kann ich da jetzt sagen, was ich will und was nicht und so weiter. Ich habe es einfach so mitgemacht, aber ich habe jetzt keine zusätzlichen Untersuchungen gemacht.
Okay, und als dann feststand, dass du ins Geburtshaus gehst, wie hast du dich dann auf die Geburt vielleicht auch vorbereitet?
Also von außen gesehen habe ich mich einfach nur mit, also ich habe mich mit meiner Hebamme getroffen, dann, also diese 1, 2 Mal noch, glaube ich, davor waren das nur. Und dann habe ich auch dort im Geburtshaus noch so kurz vor knapp noch einen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Also dieser klassische von der Hebamme geleitet. Und genau, das ist so das, was ich im Außen getan habe, aber ich muss einfach dazu sagen, dass ich einfach die ganzen, also auch schon die ganzen Jahre davor, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, da würde ich sagen, liegt eigentlich meine Hauptvorbereitung auf die Geburt unbewusst, weil ich einfach durch meine Arbeit, die sehr körperlich ist, also ich bin Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin, das ist so eine ganzheitliche Arbeitsweise, also das ist meine ursprüngliche Arbeit, meine Ausbildung, die ich gemacht habe und wo ich dann erst mal eine Weile daran gearbeitet haben, bevor ich jetzt die Schwangeren- und Mama-Begleitung angefangen habe. Und ja, das ist sehr, also das ist ganzheitlich und sehr körperorientiert und es geht immer darum, sich zu beobachten, sich zu reflektieren und vor allem zu fühlen, in den Körper reinzufühlen. Und es hat wahnsinnig meine Intuition gestärkt, diese Arbeitsweise. Und auch ganz großes Thema, das immer wieder aufkommt in dieser Arbeitsweise, ist das Thema Loslassen. Und das würde ich sagen, ist eines der Hauptthemen von Geburt. Und das habe ich dann auch gemerkt während der Geburt, dass das einfach, also dass da ganz viel da ist, was mein Körper schon weiß und was ich kann und wo ich darauf zurückgreifen kann. Also diese ganze Atemarbeit, dieses Loslassen nochmal auf so ganz neuen Ebenen habe ich das dann nochmal entdeckt während der Geburt. Und ja, Tönen war mir auch total, also es ist schon, ja, war mir ganz total geläufig. Es ist schon ganz von alleine passiert, dass ich dann angefangen habe zu tönen während der Geburt und einfach so voll in die Verbindung gegangen bin mit meinem Körper und sehr, und ich hatte einfach eine sehr gute Körperwahrnehmung durch diese ganze Arbeit.
Ja, du hattest am Anfang angesprochen, auch die kulturellen Unterschiede mit deinem Mann. Wie waren da die Gespräche rund um die Geburt? War er dabei und war es von Anfang an für ihn klar, dass er mitkommt? Oder war das für ihn erstmal ein bisschen, ui, bei der Geburt, da haben Männer vielleicht nichts zu suchen aus seinem kulturellen Hintergrund?
Genau. Also das Schöne ist, dass er einfach von seiner Art, wie er ist, mir da immer mit allem den Rücken gestärkt hat, was die Geburt betrifft. Also er war einfach immer mit im Boot, wenn ich irgendwas gesagt habe. Also ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, boah, ich habe da total Angst davor und ich brauche irgendwie so eine Krankenhaussicherheit und Ärzte um mich herum und so, dann wäre er auch damit eingestiegen, glaube ich. Und als ich gesagt habe, so, nö, ich will ins Geburtshaus gehen und es fühlt sich für mich gut an, dann war er auch mit dabei. Also, das war erstmal so von seiner Art her, ist es einfach total schön. Es war auch bei den anderen Geburten, die dann danach gekommen sind, auch bei der letzten Geburt, die ich jetzt, also die fünfte Geburt, die ich hatte, war das auch so, dass ich einfach gemerkt habe, so, ja, das ist voll schön, der ist einfach mit dabei. So, wenn, der geht einfach mit mir, sozusagen. Ich gehe voran und sag, wo es lang geht, weil ich ja die Gebärende ist einfach dann da. Und dann vom Kulturellen her, ja, da ist es genauso, wie du es gesagt hast, dass er eigentlich, also erstmal war es eigentlich für ihn überhaupt nicht so klar, dass er da bei der Geburt dabei ist. Im Gegenteil, also er hat ja immer so im Hintergrund gehabt, so, nee, das darf ich eigentlich gar nicht. Als Mann habe ich bei einer Geburt nichts zu suchen und das, eigentlich ist es bei ihm zu Hause auch gar nicht erlaubt. Also da dürfen die Männer gar nicht dabei sein. Aber er hat sehr, sehr schnell verstanden, dass es hier irgendwie anders läuft und dass ich auch diesen Wunsch habe, dass er dabei ist. Und vor allem, weil wir auch, na, also wir wohnen hier in Berlin ohne Familie, die Familie ist einfach verteilt woanders. Und da war jetzt niemand anderes, stand niemand anderes zur Sprache, der irgendwie mitgegangen wäre zur Geburt. Und es war einfach so klar, wir sind halt zu zweit. Ne? Und für mich, ich habe das, glaube ich, einfach ihm gegenüber auch ausgedrückt, dass mir das wichtig ist, dass er mit dabei ist. Und er hat dann auch nie gesagt, nein, da gehe ich nicht mit. Aber es war schon deutlich, dass es für ihn irgendwie, dass er so mit sich ringt. Und hat es eigentlich dann mir zuliebe gemacht und hat dann auch für sich gesehen, ja, okay, ist auch spannend. Also, und ja, ich glaube, so einiges, was da in ihm ist, müsste er dann nicht mal erzählen, was in ihm drin passiert, also so vorgegangen ist, zum Thema, ja, wie er traditionell aufgewachsen ist und so und wie er es jetzt aber anders macht. Und es waren dann auch Momente, wo der manchmal im Nebenraum war, dann, was aber auch okay war für mich. Also, genau, wir haben da irgendwie versucht, so einen Weg miteinander zu finden. Ja.
Ja, spannend. Wann ist denn dann die Geburt losgegangen? Wie weit warst du in der Schwangerschaft und wie wusstest du, okay, jetzt geht's wirklich los?
Also ich war, oh, ich bin nicht so der Zahlenmensch, deshalb weiß ich es nicht mehr ganz genau, welche Woche. Ich glaube, in der 38. Woche war ich. Ja, genau. Und ich glaube, sie ist so 10 Tage vor Termin oder so gekommen. Und genau, losgegangen ist es so, dass ich morgens, glaube ich, schon aufgewacht bin und dieser Schleim abgegangen war. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, das ist jetzt, also das wusste ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs, dass das sein kann. Und dann habe ich gedacht, ja, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwann demnächst so losgehen mit der Geburt. Und dann war das auch so, dass ich das so ganz, ganz langsam, also dass ich eigentlich auch schon in der Nacht davor eben sowas Ähnliches wie so Regelschmerzen hatte. Ne? So ein Ziehen, also keine richtigen Schmerzen, aber so ein Ziehen im Unterleib immer. Also es hat sich anders angefühlt als sonst. So ein bisschen so ein Arbeiten, aber keine, es waren keine richtigen Wehen. Aber halt so, ne, so immer wieder habe ich das so gespürt. Und da habe ich schon gemerkt, dass anders ist. Und eigentlich hat sich das so ganz, ganz langsam, total schön, so bilderbuchmäßig eigentlich, ganz klassisch, so immer ein kleines bisschen gesteigert. Und dann zum, also, ne, dass ich den Tag über einfach noch ganz normal eigentlich verbracht habe. Ich habe gemerkt, so es fängt so langsam irgendwas an, in mir zu arbeiten. Und dann am Abend wurde das, also am späten Abend wurde es dann irgendwann deutlicher. Da habe ich dann auch meiner Hebamme Bescheid gegeben und so. Dann hatte ich auch, ich habe mich dann zwar schon ins Bett gelegt, aber dann habe ich auch das Gefühl gehabt, so, boah, das ist irgendwie so diese Wehen oder die Wellen, sage ich auch lieber, die werden schon ganz schön stark und irgendwie spüre ich auch zwischendurch auch gar nicht mehr diese Pausen und so. Und dann hat sie mir vorgeschlagen, doch mal in die Badewanne zu gehen, um mal zu gucken, ob es dann, wie es dann wird. Also zu Hause noch. Und die hat mir auch, es war auch total schön, die hat mir auch vorgeschlagen, dass sie dann auch mal vorbeikommen kann. Und das hat sie dann auch gemacht, irgendwie nachts um eins, glaube ich, ist sie dann mal kurz vorbeigekommen, da war ich in der Badewanne und man hat geschlafen. Und ja, da habe ich mich irgendwie ganz gut aufgehoben gefühlt, so ganz gut umsorgt von ihr. War ganz schön.
Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Das Label Luma meiner Cousine Lucia steht für Textilkunst aus Secondhand-Stoffen. In unserer heutigen Gesellschaft ist Kleidungskonsum zur Wegwerfware geworden. Viel zu oft wird unüberlegt neue Kleidung gekauft und nach kurzem Tragen bereits wieder weggeworfen. Um die neuen Trends zu bedienen, wird Kleidung immer schneller produziert, was zur Folge hat, dass Materialien und Verarbeitung minderwertig sind und die Kleidungsstücke schneller kaputt gehen und weggeschmissen werden. Unter diesem Teufelskreis leidet zum einen die Umwelt, da die Modeindustrie zu den größten Umweltverschmutzern zählt, aber vor allem leidet darunter die Zukunft unserer Kinder, die die Klimakrise noch viel mehr zu spüren bekommen werden als wir. In Zusammenarbeit mit dem Geburtsgeschichten-Podcast hat Luma eine kleine, aber feine Kollektion an Dingen für Mamas und Babys hergestellt, für die ausschließlich pre-loved Materialien verwendet wurden. Ob praktische Strollerbags, Bellybinds für das Wochenbett, Kinderwagenketten, Schnullerketten oder Babyrasseln, alle Produkte sind mit Liebe aus Hand gemacht und bestehen aus Materialien, die bereits ein Vorleben hatten. Mehr Infos und alle Produkte findest du auf meiner Webseite tiamaya.com/shop, was natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt ist. Und jetzt geht es weiter mit der Geburtsgeschichte.
Ja, und in der Badewanne, also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Teil der Geburt, würde ich sagen, ein ganz, so ein super wichtiges, so ein Aha-Erlebnis, das ich da hatte, bevor die Hebamme noch kam. Da habe ich gemerkt, dass ich, also dass sie, da, na, da war dann auch schon ziemlich schnell klar, okay, das sind jetzt auch wirklich richtige Wehen, das geht nicht mehr weg. Na, man sagt ja manchmal, geh ins Wasser und dann wirst du sehen, ob sich der Körper total entspannt und das dann vielleicht wieder aufhört, weil es doch noch nicht die Geburt ist, oder der Körper sich so entspannt, dass die Gebärmutter richtig arbeiten kann und dann geht es auch richtig los. Und das war dann auch klar und es war super gut für mich, das Wasser. Ich hatte das vorher überhaupt nicht geplant, dass ich eine Wassergeburt will oder dass ich irgendwie im Wasser sein will, aber durch diesen Tipp von meiner Hebamme habe ich gedacht, ja klar, probiere ich mal aus und es hat sich so gut angefühlt für mich, im Wasser zu sein, dass ich danach alle anderen Geburten, die danach kamen, mir das gar nicht mehr anders vorstellen konnte. Ich wusste immer, ich brauche Wasser auf jeden Fall. Weil ich eben, also davor, bevor ich ins Wasser gegangen bin, habe ich immer, also da waren immer diese Pausen zwischen den Wehen nicht richtig da. Es hat einfach immer so, es hat mich nicht so richtig losgelassen mehr. Und als ich im Wasser war, war das total schön. Also da kam ganz klar so eine Welle und dann habe ich mich super entspannt und habe zwischendurch immer so ein kleines Fliegenlied gesungen. Das war echt schön. Also so ein ganz schöner Moment, wo ich mich so super, super tief mit meiner Tochter auch verbunden habe. Nur wir beide da so in der Badewanne, irgendwann in der Nacht. Und dann habe ich da immer so vor mich hingeweht und dann gesungen zwischendurch. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich war dann zwar immer total entspannt zwischen den Wellen, aber immer wenn es wieder angefangen hat, habe ich gedacht, oh nee, bitte nicht. Das ist so schrecklich. Ich will nicht, dass es jetzt wieder anfängt. Und weil es ja auch schmerzvoll war. Und dann ist mir das irgendwann klar geworden, dass ich da dagegen ankämpfe und das mir überhaupt nichts bringt, wenn ich da immer so da in den Widerstand gehe und dagegen drücke. Und das ist das, was ich meinte mit diesem Thema Loslassen, dass ich das dann nochmal auf einer viel tieferen Ebene, also auch so vom Kopf her nochmal verstanden habe, weil ich konnte total gut schon loslassen mit dem Körper, weil ich das schon gelernt hatte. Und auch mit der Atmung in Verbindung und so. Aber dieses, da irgendwie das nochmal vom Mindset her, also so richtig die Kontrolle loszulassen und zu sagen, okay, und ich, also so wirklich ganz überzeugt davon zu sein, und ich gebe mich dem jetzt hin, weil alles andere ist total kontraproduktiv. Und dann habe ich einfach das entschieden. Es war wie wenn ich so einen Schalter umlege. Und dann habe ich entschieden, dass ich ab jetzt immer Ja sage, wenn die Welle kommt. Und das hat total gut funktioniert. Also ich habe dann, die ist gekommen und dann habe ich richtig innerlich Ja gesagt und ich habe auch immer, ich habe ja auch immer getönt und habe dann, habe ich gemerkt, wie richtig auch meine Stimme sich verändert, wie mein Kiefer weiter aufgeht, ich wirklich tiefer in den Körper reinkomme mit der Stimme und alles weiter wird und offener wird. Und ich habe eigentlich so wie so Ja getönt auch und habe mich einfach, ja, das kann man sich auch vorstellen, wie so ein Gebet oder sowas, finde ich, oder so ein total meditativer Zustand, dass ich mich da wie so reinfallen habe lassen. So, ja, und ich nehme das jetzt, weil mir einfach klar war, okay, jede Welle, die kommt, bringt mich meinem Kind näher. Und ich kann das nur annehmen, weil es ja mit mir arbeitet, weil es mir hilft, mein Kind auf die Welt zu bringen. Und wenn ich dagegen drücke, dann gehe ich ja nicht mit sozusagen. Dann will ich ja immer, dass es nicht kommt, dass nicht das Kind auf die Welt kommt, dann wird es ja noch länger dauern. Also es war so ein super, super guter Moment, der einfach so mit mir und meiner Tochter alleine in der Badewanne so entstanden ist. Und ja, und dann habe ich auch gemerkt, dass es auch dadurch einfach auch viel intensiver dann noch vorangegangen ist. Also das ist irgendwie, ja, das war so eine Veränderung in dem ganzen Geburtsprozess.
Und wann seid ihr dann rüber ins Geburtshaus gegangen?
Genau, dann war irgendwann meine Hebamme kurz da und dann hat sie auch mal kurz mich untersucht und oh, das weiß ich gar nicht mehr genau, wie das, ich glaube, ich war da irgendwas, also schon bei Muttermundöffnung zwischen wahrscheinlich irgendwie so 6 cm, ich glaube sowas wie 6 cm oder so. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ich glaube, dass wir auch bald rübergehen müssen, weil ich sonst nicht mehr den Weg schaffe. Das habe ich schon zu ihr gesagt. Auch so lustig jetzt im Nachhinein, nachdem ich ja jetzt auch Hausgeburten erlebt habe, auch so schräg irgendwie, wenn man diesen Weg dann macht. Also so, ne? Wenn man weiß, wie eine Hausgeburt ist. Dann denkt man sich einfach so, ja, bleib doch zu Hause. Ist doch viel schöner. Da muss man da auch nicht jetzt nicht aus der Badewanne rausquälen und dann darüber laufen und so weiter. Aber das macht nichts, weil es war total perfekt. Also das war wirklich, ja, wie so eine Fügung, dass wir in diesem Geburtshaus waren. Weil es ja noch eine totale Überraschung gab, das bei dieser Geburt. Ja, auf jeden Fall war mein Mann dann irgendwie auch wach und dann habe ich mich angezogen und wir sind dann rübergelaufen, ganz langsam. Ich war auch einfach froh, dass dunkel war und so, dass ich immer zwischendurch, also mich immer so an ihm dran klammern konnte und dann zwischendurch immer stehen bleiben und ein bisschen tönen und so. Und dann, als wir dort angekommen sind, habe ich sofort gesagt, ich möchte sofort wieder in die Badewanne, weil es schon wieder so angefangen hatte, dass ich keine Pausen hatte dazwischen. Ja, und dann war ich da, glaube ich, nur so 2, 2,5 Stunden oder so in der Badewanne. Und es war total gut. Es gab einen so Moment, wo mein Mann gefragt hat, die Hebamme, glaube ich, das hatte ich mitbekommen, weil sonst war ich schon sehr dann in diesem Trance-Modus Ding drin irgendwie, aber irgendwann habe ich gehört, wie mein Mann so fragt, ja, wie lange geht's denn noch? Wie lange dauert es denn noch? Und dann hat sie geantwortet, das liegt jetzt an Nikola. Ja, und dann habe ich gedacht so, okay, wie jetzt? Ja, genau. Und ja, was dann eben halt sehr prägnant war bei dieser Geburt, war, dass ich schon, also die Schmerzen waren schon wahnsinnig stark dann irgendwann. Also das war dann schon, nachdem sie das gesagt hatte, war mir auch klar, okay, ich bin jetzt schon, also es ist eigentlich jetzt, ich glaube, ich war da auch schon voll eröffnet im Muttermund und die kann eigentlich jederzeit rauskommen. Und ich habe das auch gespürt, dass sie schon durch den Geburtskanal kommt. Und ich hatte immer das Gefühl, mein Becken zerspringt. Also es war ein wahnsinniger Schmerz. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, wie lange das dann noch ging, auf jeden Fall war ich schon sehr so, ja, ich war echt tief, tief drin in diesem Trance-Gefühl. Also ich habe nichts anderes mehr wahrgenommen. Und irgendwann ist die Sonne auch aufgegangen und dann kamen so diese ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster rein. Und es gab so einen Moment, weil, also auch im Zusammenhang mit diesen großen Schmerzen, das finde ich nämlich auch so spannend, weil ich habe auch bei meiner vierten Geburt eine schmerzfreie Geburt erlebt. Aber ich würde gar nicht jetzt immer sagen, so, das muss irgendwie immer das Ziel sein oder so, weil Schmerzen können auch manchmal was Gutes sein, finde ich, bei einer Geburt. Also auch wenn die so heftig sind, dann, ne, also ich würde es nicht sagen generell, aber es kann auch manchmal gut sein. Weil da war das tatsächlich so, dass ich habe das Gefühl im Zusammenhang auch mit diesen Schmerzen, wo ich das Gefühl hatte, so, boah, das ist jetzt, was hier gerade passiert, das ist irgendwie nicht mehr einfach nur sowas rein Körperliches. Da passiert irgendwie was anderes noch. Das war für mich wie so ein spiritueller Moment irgendwie. Und ne, also es, manchmal finde ich es ein bisschen schräg, wenn ich davon erzähle, vor allem weil ich damals auch überhaupt gar nicht so unterwegs war. Aber ich habe das halt so empfunden, dass ich, also es war wie so ein Leuchten irgendwie, das von allen, von außen kam und die ganze Kraft, sie hat das einfach so gespürt, dass die ganze Kraft des Universums in meinem Becken gebündelt war. So hat sich das angefühlt, wie wenn so von außen ganz viele Strahlen kommen und alles, also alle Power, die es einfach gibt, in meinem Becken da ist. So hat sich das angefühlt für mich. Und es war irgendwie so verrückt, so ein verrücktes Gefühl. Und aber ich glaube auch, dass es im Zusammenhang mit diesen Schmerzen auch stand, gleichzeitig und einfach so dieses, ne, man sagt ja auch, dass so ein Portal aufgeht, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt. Ich glaube auch, dass es irgendwie auch damit zusammenhing. Also, dass ich da total in so ein, ja, ich habe gar keine Worte dafür eigentlich. Außer vielleicht zu sagen, das war wirklich, also da war ich voll in dieser Urkraft, in dieser weiblichen Urkraft. Da war ich voll da drin. Also das ist vielleicht das Einzige, was ich dazu in Worten sagen kann.
Ja.
Und genau, also ich war total angebunden und voll in meinem Film. Und dann hat die Hebamme nochmal eine vaginale Untersuchung gemacht. Und dann habe ich nur so ganz so fern irgendwie wahrgenommen, dass da irgendwie was war zwischen ihr und meinem Mann. Also dass der so, dass sie kurz was geredet haben und sie hat irgendwie. Das hat er mir erst später gesagt, dass sie irgendwas so weggeschmissen hat, was Schwarzes. Und er dachte, hat er mir das später erzählt, er dachte, es wären Haare. Und sie war dann aber irgendwie kurz so ein bisschen, ne, schockiert und aufgebracht. Und im Endeffekt war eben das Ding, dass wir die ganze Zeit dachten, das ist der Kopf. Und meine Hebamme auch bei der Untersuchung hat immer, und weil eben die Fruchtblase noch intakt war, war das ja auch nicht ganz so deutlich vielleicht zu tasten. Und sie hatte aber Kindspech in der Hand. Das heißt, meine Tochter war in Beckenendlage und nicht mit dem Kopf zuerst. Und das hat sie aber erst in diesem Moment festgestellt. Also das war dann kurz nachdem die Fruchtblase geplatzt war. Und genau, und dann war sie halt total schockiert, ne? Weil sie da nicht davon ausgegangen ist und weil sie auch ja als Hebamme nicht also das ja gar nicht darf. Sie darf ja eigentlich gar nicht ohne ärztliche Begleitung eine Beckenendlage Geburt begleiten. Also versicherungstechnisch. Und ich glaube, die ist dann so ein bisschen in Panik geraten. Und ich war zum Glück voll in meinem Film. Also ich war in diesem, ne, was ich gerade erzählt habe, so mit hier Urkraft und so weiter und das ganze Universum in meinem Becken, damit war ich beschäftigt. Und auch mit den Presswehen irgendwie. Und deshalb habe ich das nur so zum Glück nur so total am Rande mitbekommen. Und genau, und da war dann auch die eine Hebammenschülerin dabei und dann weiß ich nur, dass sie die irgendwie weggeschickt hat, kurz hol mal die andere und so weiter. Und da war, also das war eben diese Fügung, von der ich gesprochen habe, dass die, da war noch eine andere Hebamme im Geburtshaus, da gerade eine Geburt war noch. Also die war gerade zu Ende, diese Geburt, und eine von den Leiterinnen im Geburtshaus war da. Und genau, und dann ist sie gekommen und hat sozusagen übernommen und die kannte sich aus mit Beckenendlagen. Also es war so ihr Ding eigentlich. Und das war einfach, glaube ich, das Ganze, das Glück, weil ich habe dann zwischendurch immer gehört, also die haben mir dann auch gesagt, es war aus dem Wasser raus, ne? Die hatten dann Angst, haben mir die Turnschuhe angezogen und den Bademantel übergeworfen, haben gesagt, so komm jetzt und wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und ich habe dann immer nur gehört, so fahren wir mit meinem Auto oder rufen wir die Feuerwehr? Und ich immer so, Leute, ich kann nicht zur Tür laufen. Ja, und dann hat der Körper das dann einfach übernommen. Also das ging dann einfach weiter und es war dann klar. So, ich glaube, die Hebamme, die das Ganze dann übernommen hat, die hat dann einfach gecheckt, dass das Kind jetzt auf die Welt kommt und wenn wir losfahren, dass es dann auch im Auto auf die Welt kommt. Ja, genau. Und dann ist sie, also die haben mich dann, das war halt super, ne? Die wussten Bescheid und so. Das wissen ja auch nicht mehr alle Hebammen so gut Bescheid mit Beckenendlagen, weil sie es eben halt auch nicht mehr begleiten dürfen. Und die haben mich dann im Vierfüßler aufs Bett draufgeschoben und dann hat die eine meine Tochter aufgefangen, eigentlich. Und also ja, die haben mich dann noch so ein bisschen angefeuert. Ne? Also es war dann schon so ein bisschen krass noch, aber wie gesagt, ich war halt in meinem Film, aber mein Mann hat mir das später dann erzählt, dass er hat sich dann irgendwann nur noch aufs Bett gesetzt und hat die Augen zugemacht und gebetet, meinte er, weil er das nicht mehr sehen konnte, wie die sich immer angeguckt haben gegenseitig und immer so, die haben auch, also ich habe dann schon manchmal gehört, wie sie so vor sich hingeflucht haben, so, nein, bist du nicht noch mal, vielleicht ist ja doch der Kopf und so, willst du ihn noch mal gucken und so. Also die waren schon sehr aufgebracht. Aber wie gesagt, ich war zum Glück total voll irgendwie verbunden und voll in meiner Kraft da, dass mich das nicht so sehr rausgeholt hat. Also ich hatte einmal ganz kurz so ein Bild im Kopf von, okay, krass, komme ich jetzt in den OP? Aber das war dann ganz schnell wieder weg, irgendwie dieses Bild, weil es mich wieder in den Körper reingeholt hat, weil es einfach weiterging, die Geburt.
Und
Ja,
weißt du noch,
genau.
kam sie dann in einer Presswehe oder waren es mehrere Presswehe? Weil bei der Beckenendlage ist ja immer das Ding, wenn der Körper kommt, sollen, glaube ich, nicht mehr als 4 Minuten
Ja.
vergehen zwischen Körper und dann
Ja.
der Geburt des Köpfchens.
Ja. Ich glaube, es waren zwei. Also mehr als zwei sicher nicht. Vielleicht war es sogar nur eine, das weiß ich gar nicht ganz genau. Weil ich auch, also die haben mich tatsächlich auch total angefeuert dann. So, Nicola, gib alles und so. Und mir so gegen, das war super, die haben mir so Gegendruck gegeben. Also von hinten, den Po ran, dass ich weiß, wo ich hin essen muss und ich habe dann tatsächlich, ne, gegen dem, was man halt sonst manchmal sagt, so, ja, brauchst nicht pressen oder so, ich habe die echt rausgeschoben, einfach voll mit Power und mir war das tatsächlich in dem Moment dann auch ein bisschen egal, ob da jetzt eine Wehe kommt oder nicht. Ich habe einfach, also so, ich weiß auch, wusste auch nicht so richtig, wo ich diese Kraft jetzt hergenommen habe irgendwie, aber das ging sehr schnell und ich weiß, dass sie die Hand am Kopf, also am Gesicht so dran hatte und da hat die Hebamme so ganz kurz reingefasst mit einem Finger und den so rausgemacht, so rausgelöst. Und ansonsten hatte die einfach nur so aufgefangen. Also es ging ziemlich schnell, dann ist mir echt rausgeflutscht. Und es war auch echt dieser Moment dann danach, es war noch der Wahnsinn, das werde ich auch nicht vergessen. Wie, also ich und meine Tochter, wir waren beide so, oh, wow, okay, was war das? Ne? Also wir waren so, wie wenn wir beide die Luft anhalten und diesen Moment so nicht ganz fassen können. Und die anderen alle, also alle drei Hebammen, die da waren und mein Mann, die haben alle geweint. Und wir waren so, ah, okay. Sie hat auch, also meine Tochter hat auch nicht geweint. Hat auch die ganze Zeit nicht. Also die hat irgendwie auch an dem Tag zu Hause dann die immer nur so ein bisschen gequietscht, nicht geweint. Ja, genau. Und dann kam sie sofort auch bei meinem Mann auf die Brust, also auf Haut, in Hautkontakt. Genau. Ja.
Und von deiner Erzählung scheint ja auch, dass dann alles in Ordnung war. Das heißt, die Hebammen haben dann nicht noch ins Krankenhaus verlegt.
Nee, nee. Das war dann also wirklich, es war alles super. Die war da, hat gleich irgendwie ihre Krüppchen gezeigt. Und die war zwar ganz still und so, aber es war alles super. Also hat auch, also dann habe ich auch die Plazenta noch zur Welt gebracht und dann war, also es war eigentlich sehr schön dann und sehr friedlich alles. Die haben uns auch, es war super schön, die haben uns dann, haben einfach alles dann gemacht und alles aufgeräumt und so weiter und haben uns dann einfach in Ruhe gelassen da erstmal und mich noch kurz ein bisschen mit dem Stillen unterstützt, aber eigentlich auch mehr so uns gelassen einfach erstmal da anzukommen. Und die hat auch super gut auch gleich getrunken und so. Also es war alles, war total quietschfidel. Die wollte einfach nur halt ein bisschen anders auf die Welt kommen, glaube ich. Mit dem Po zuerst. Und es war auch süß, weil die wie so ein Klappmesser war. Also nicht wirklich, ne, nicht die Füße oder so, sondern mit dem, das so zusammengeklappt. Und die ganzen ersten Tage war die auch immer so. Also da hingen immer die Knie unter den Achseln, wenn man die gewickelt hat. Die war immer noch so zusammengeklappt.
Ja, ich wollte gerade sagen, war das auch für Sie am Anfang schwer, auf dem Rücken zu liegen, weil die Beinchen immer nach oben gegangen sind und Sie vielleicht zur Seite gerollt ist? Ich habe eine Freundin, die hat letztes Jahr auch ein Kind in Beckenendlage bekommen und dieses Kind konnte ganz lange nicht auf dem Rücken liegen, weil es einfach immer die Beinchen nach oben gestreckt hat und dann zur Seite gerollt ist.
Süß. Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube nicht, nee. Aber ich habe sie tatsächlich auch von so intuitiv eh auch oft auf die Seite gelegt, eigentlich. Weil ich immer, also ich fand es so komisch irgendwie auf dem Rücken. Und damals wurde mir ja noch immer so eingebläut, dass sie nicht auf dem Bauch liegen dürfen und so. Und also habe mich natürlich auch ein bisschen davon verunsichern lassen. Und dann habe ich immer so ein Zwischending gemacht und die auf die Seite gelegt. Aber ich glaube nicht, dass sie immer so hin, also so rübergekugelt ist. Nee, ich glaube, ich war bei ihr nicht.
Okay. Wie lange wart ihr denn dann noch im Geburtshaus an dem Tag und wie war dann das Wochenbett zu Hause?
Also wir waren dann, ja, da vergeht ja die Zeit so ganz anders als sonst, ne? Wenn man dann gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat. Und also ich hatte das Gefühl, dass wir vielleicht noch eine Stunde da waren, aber ich glaube, als wir dann auf die Uhr geguckt haben, zu Hause waren wir dann doch irgendwie noch 4 Stunden dort oder so. Also wir haben ganz langsam gemacht, ganz in Ruhe. Und irgendwann, als wir dann soweit waren, hat uns die Hebammenschülerin auch noch mit nach Hause begleitet.
Ich würde gerade sagen,
Mein
seid ihr
Mann
dann
hat
einfach
dann.
rübergelaufen, wenn das Geburtshaus
Ja,
so.
genau. Ja, genau. Wir sind dann einfach rübergelaufen und mein Mann hat die Kleine dann in so einem, so liegend in so einem Tuch getragen und die Hebammenschülerin hat mich so ein bisschen gestützt und uns noch die Treppen hochgeholfen. Ja, und ich war dann tatsächlich, also da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich, also schon im Geburtshaus, als wir uns verabschiedet haben, war ich so ein bisschen so, und jetzt? Also was machen wir denn jetzt? Ich habe doch gar keine Ahnung. Wir wissen doch gar nicht, sollen wir mit diesem kleinen Würmchen alleine nach Hause gehen? War schon so, also habe mich schon so ein bisschen überfordert gefühlt. Und dann hat die auch gesagt, sie kommt morgen dann vormittags irgendwann vorbei. Und habe ich gedacht, so, boah, wie sollen wir das denn jetzt überstehen? Also es war auch, die ist auch früh morgens auf die Welt gekommen. Dann war es vielleicht so mittags, als wir nach Hause sind. Und ich war schon so ein bisschen, also ich hatte sehr viele Fragezeichen, sagen wir mal so. Dann habe ich gedacht, okay, ja, es wird schon irgendwie gehen und notfalls kann ich ja meine Hebamme anrufen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, weil ich, weil das war so ein Spuckkind, meine Tochter. Die hat immer wahnsinnig viel gespuckt. Also richtig so, die hat getrunken und hat dann einen Riesenschwall. Ich musste immer ganz viele Spucktücher um mich herum haben, weil die dann immer so einen Riesenschwall losgelassen hat. Und ist aber trotzdem, hat die super zugenommen und so. Aber das war eben bei ihr so. Und das war auch am ersten Tag schon so, dass sie gespuckt hat. Und dann war das irgendwie, ne, so hellgelb und bräunlich und so weiter. Und dann oh, was ist das denn? Was spuckt sie denn da aus? Und hat mich total verunsichert. Und dann habe ich meine Hebamme angerufen. Und die hat mir dann erstmal erklärt, dass die Vormilch, diese Farbe hat, dass sie so hellgelb ist oder so, ne, das passt ja schon wie Honig, sieht die manchmal aus. Und das andere war eben noch vom Fruchtwasser. Ja, genau, dass alles okay ist. Ja, und ansonsten, wie war das Wochenende? Also, ja, also es war, ich habe das damals auch tatsächlich nicht wirklich, ne, es war ja alles das erste Mal für mich. Und auch also meine Mutter zum Beispiel war damals noch, die haben ja da in Südafrika gelebt. Und die ist dann erst später, ich glaube 2 Wochen später oder so, ist sie dann mal gekommen für eine Weile zu Besuch. Und das heißt, ich hatte, oder irgendwelche Tanten oder so, ich hatte niemanden, der mir jetzt sagt, außer jetzt meine Hebamme, so, ne, so und so ist es gut, wenn man das im Wochenbett macht oder so. Und meine Hebamme war tatsächlich, also die hat mich schon sehr schön versorgt, auf jeden Fall. Die ist ja auch immer am Anfang jeden Tag gekommen. Und aber ich, also die Hebamme, die ich später hatte, auch jetzt bei meinem letzten Kind noch, die war immer so ein bisschen streng mit dem Wochenbett. Also die hat immer gesagt, so, du musst liegen bleiben erstmal eine Woche. Du musst auf jeden Fall liegen bleiben. Und ne, also die wusste schon, dass ich sonst zu schnell aufstehe. Und das war für mich immer ganz gut. Und das hat die erste jetzt nicht gemacht. Und da war das tatsächlich so, dass ich einfach auch schon viel zu viel, glaube ich, mich hingesetzt habe zum Stillen und so, weil ich habe mich ja fit gefühlt, also ich habe mich jetzt eigentlich eher körperlich fit gefühlt, weil ich auch einfach viel getanzt habe in der Schwangerschaft und so. Also ich habe jetzt, eigentlich war ich fit so, außer dass ich halt im Wochenbett war und eine riesen Wunde zu heilen war. Das war mir gar nicht so klar. Also es hat mich eigentlich alles, ja, es war alles so Learning by Doing eigentlich. Und ich wusste auch nicht so groß über diesen Wochenfluss Bescheid davor und so. Es hat mich alles erstmal so ein bisschen, also vieles hat mich so, ja, überrascht fast, ne? Dass, ah ja, so läuft es jetzt. Und ich wusste auch nicht, dass es Milcheinschuss gibt nach drei, also dass es erstmal 3 Tage dauert und dann Milcheinschuss kommt. Das musste ich halt alles erstmal dann lernen. Aber es ist ja vielleicht auch bei vielen so, die das erste Mal ein Kind kriegen.
Ja,
Ja.
weil wie soll man es auch anders wissen, wenn man es nicht erzählt bekommen hat?
Ja, genau, ja. Ja, aber ich habe tatsächlich, also das Wochenbett war schon sehr schön, also wir haben uns das schon schön gemacht und wir haben echt super viel gekuschelt und so, aber ich war einfach zu schnell auch aufrecht unterwegs und dann habe ich auch Spaziergänge gemacht mit Baby im Tuch und so zu früh und dann habe ich, also ich habe echt lange so Schmerzen im Beckenboden einfach gehabt. Ich glaube auch einfach durch diese, einerseits vielleicht auch durch diese Beckenendlagengeburt. Also ich hatte keine Verletzung, ich hatte nur so eine kleine Schürfwunde, aber ansonsten keine Risse oder Geburtsverletzungen. Aber so die Muskulatur hat einfach geschmerzt, weil die überbelastet war. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden, nicht geschnallt, dass ich einfach viel mehr liegen muss und nicht so viel den belasten. Der war einfach überbelastet. Und das habe ich dann bei der zweiten Geburt auf jeden Fall gleich anders gemacht, damit es dann klar wurde. Ja.
Wie war denn dann der Alters- oder wie ist denn der Altersabstand zwischen deinem ersten und deinem zweiten Kind? Und war dann diese zweite Schwangerschaft geplant oder wieder eine Überraschung?
Genau, also der Abstand ist ziemlich genau 2 Jahre und diese Schwangerschaft war tatsächlich geplant. Also das war richtig so, da kam der Wunsch auf bei uns beiden und wir haben es darauf angelegt und es hat sofort geklappt. Ja, genau.
Weißt du noch, wann du nach deiner ersten Geburt wieder einen regelmäßigen Zyklus hattest?
Also regelmäßig, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich hatte auf jeden Fall nach einem halben Jahr zum ersten Mal meinen Zyklus wieder. Und ich glaube auch wahrscheinlich relativ bald auch regelmäßig. Ich glaube nicht von Anfang an sofort regelmäßig, aber dann doch schon. Obwohl ich auch gestillt habe, ne? Also ich habe die ganze Schwangerschaft durch auch dann gestillt. Aber ich habe, ja, wie gesagt, also nach einem halben Jahr meine Periode wieder bekommen. Konnte dann auch schwanger werden, auch wenn auch heute immer noch manche Leute das behaupten, dass es nicht geht.
Ja. Wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du wieder so ein Gefühl und vielleicht spannende Brüste wie beim ersten Mal?
Also spannende Brüste hatte ich damals nicht. Ich glaube, das hing mit dem Stillen zusammen. Aber ich kann mich erinnern, dass meine Brustwarzen super sensibel waren. Ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt ganz am Anfang war, dass ich das damit festgestellt habe. Aber dass es so eine Zeit gab, wo meine Brustwarzen total sensibel waren. Wo ich auch nicht mehr so viel Lust dann aufs Stillen hatte zwischendurch. Ich glaube sogar auch, die Milch zwischendurch zurückgegangen ist.
Ja, das
Aber
passiert ja
meine Tochter hat
irgendwann.
immer, ja genau, und meine Tochter hat immer fleißig weitergetrunken oder genuckelt. Ja, wie
Ganz
habe ich
gut.
das? Ich glaube, ich habe es vor allem, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich habe es vor allem durchs Ausbleiben des Zykluses festgestellt und dann einfach ziemlich schnell selbst einfach so einen Schwangerschaftstest gemacht. Und dann war der positiv. Also es war alles so, es ging einfach alles so total reibungslos irgendwie.
Wie hast du dich in dieser Schwangerschaft körperlich gefühlt? Hattest du wieder so mit der Übelkeit zu kämpfen im ersten Trimester?
Also ich habe da wirklich aufgepasst wie ein Luchs, dass mir das nicht passiert. Ich hatte da echt ein bisschen Angst davor, weil ich mich daran erinnert habe, dass mir das so schlecht ging. Also mir war klar, wenn es mir wieder so geht wie bei meiner ersten Schwangerschaft, kann ich mich gar nicht um mein Kind kümmern. Ich hatte ja ein Kleinkind. Und dann habe ich echt alles dafür getan, dass es nicht passiert. Und
Und
es
was
hat,
hast du genau getan?
ja, also ich habe wirklich geguckt, also das Wichtigste war wirklich, dass ich regelmäßig esse. Also nicht nur regelmäßig, sondern dass ich immer irgendwie Essen bei mir habe. Ich habe auch immer, wenn ich mit meiner Tochter raus bin, wenn wir irgendwie auf dem Spielplatz sind oder was auch immer, wenn ich das Haus verlassen habe, habe ich mir eine Handvoll Mandeln in die Hosentasche gesteckt, so als Backup, als Sicherheit im Notfall. Mache ich übrigens witzigerweise auch heutzutage immer noch manchmal, jetzt nicht mehr nur für mich, sondern auch für meine kleinen Kinder, wenn die so einen Hungeranfall kriegen. Weil hungrige Kinder wissen ja alle, nicht so lustig manchmal. Ja, genau. Und das habe ich, also ich habe echt geguckt, dass ich wirklich, und also gegen mein Gefühl, obwohl ich ja sonst immer sage, so, ne, folgt deinem Gefühl, aber da habe ich wirklich entgegen meinem eigenen Körpergefühl immer, also sobald ich gespürt habe, dass mir nur ein bisschen flau im Magen wurde, habe ich was gegessen. Obwohl man dann ja eigentlich gar keine Lust hat, was zu essen, aber ich habe dann halt irgendwie so ein Stück trockenes Brot oder irgendwas gegessen oder ein paar Nüsse. Und das hat dann eigentlich immer sofort schon geholfen, sobald ich einfach ein bisschen was im Magen hatte. Und ich habe auch geguckt, dass ich viel Warmes zu mir nehme, also Tees und Suppen und so. Das war auch gut. Und was ich, glaube ich, in der Schwangerschaft noch nicht so geschnallt habe, aber in den anderen Schwangerschaften später, ist, dass es nicht nur das Essen ist, sondern auch andere Sachen. Also, dass ich zum Beispiel, dass super wichtig ist, wie ich schlafe zum Beispiel auch. Ne? Also die ganzen körperlichen Ressourcen eigentlich müssen irgendwie aufgefüllt sein. Und dann sind die Chancen größer, dass es einem besser geht.
Ja,
Und das habe
woher
ich echt, also ich habe,
Schlafen mit einem oder mehreren kleinen Kindern auch immer so eine Sache ist.
ja, genau. Das ist eine Sache, aber also ich habe es bei mir, ich weiß nicht, ist bei jedem ja auch anders, aber ich habe bei mir auch tatsächlich festgestellt, dass es schon auch eine Disziplinsache ist. Also das, ja, aber es ist halt immer so ein Ding, ne? Man will ja dann auch manchmal abends einfach auch ein bisschen Zeit für sich selbst haben oder so. Aber gerade halt in so einer Zeit wie in der Frühschwangerschaft, wo der Körper einfach halt noch mehr Schlaf braucht vielleicht oder noch mehr Ruhe und so, es macht dann einfach auch Sinn, wenn man sagt, okay, ich habe ein Kleinkind, ich mache mich einfach mit Bett fertig mit dem Kind und dann gucke ich, wenn ich dann echt zu müde bin, dann schlafe ich einfach auch mit ein. Und dann geht es mir eben am nächsten Tag besser. Dann hatte ich vielleicht nicht diesen Abend für mich, aber dann geht es mir ein bisschen besser. So, ja, da muss man halt immer so ein bisschen gucken, ne? Es ist leichter gesagt als getan, ich weiß, mit kleinem Kind.
Ja.
Ja. Aber ja, das mit dem Essen, das hat echt schon echt, es war ein Game Changer, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe mich kein einziges Mal übergeben in dieser Schwangerschaft. Ja.
Und du hattest angesprochen, dass nach der ersten Schwangerschaft es sehr lange gedauert hat, dass sich dein Beckenboden irgendwie wieder in Ordnung angefühlt hat oder dass er lange wehgetan hat. Hast du in der zweiten Schwangerschaft gespürt, dass es die zweite Schwangerschaft ist und nicht erst die erste, dass sich da vielleicht was verändert hat im Beckenboden.
Nee, ich glaube nicht. Das war dann tatsächlich wieder, in Ordnung. Also ich habe, nee, ich hatte da jetzt nicht irgendwie Probleme oder Schmerzen mit dem Beckenboden. Das war wirklich am, also so diese erste Zeit im Wochenbett. Ich habe da wirklich nach dem ersten Kind auch echt geguckt, dass ich gut meine Rückbildung mache und so. Das war wirklich echt gut. Das hätte ich mal mit den anderen Kindern jetzt am Ende auch noch ein bisschen mehr machen können. Aber nee, das war okay. Also es war eher so, dass ich in dieser Schwangerschaft, ich kann mich an einen Moment erinnern, also was ich super anstrengend, auch körperlich super, super anstrengend fand in dieser Schwangerschaft, war, dass ich die ganze Zeit ein Kleinkind bei mir hatte. Und es eigentlich auch immer bei mir war, die ganze Zeit. Also das, ne, das war ja auch, obwohl wir dann schon ein Kind hatten, war ja trotzdem immer noch die Partnerschaft auch noch relativ frisch. So für, ne, dafür, dass man irgendwie sich um eine Familie kümmern muss. Und wir haben, waren immer noch dabei, uns auch so zu finden. Wie funktionieren wir eigentlich überhaupt als Paar? Und wie funktionieren das wir als Eltern? Und dann gab es auch damals noch so viele, gibt es ja immer noch die kulturellen Unterschiede, aber da haben wir das auch oft noch nicht verstanden, so richtig. Und ja, und da war das einfach ganz oft so, dass ich einfach ganz viel alleine war mit meiner Tochter und ich auch nicht, das erstens einerseits nicht verstanden habe, dass es etwas ist, also wo ich wie so in die Selbstaufgabe gehe ein bisschen. Und mir das nicht gut tut, also bis zu einem gewissen Grad. Also das einerseits tat mir das schon gut, weil ich habe es auch geliebt. Ich liebe das Mama sein total. Es war auch schon als Kind immer mein größter Wunsch, Mama zu werden. Und einerseits gehe ich da total drin auf, aber auch, ja, witzig, das war jetzt ein freudscher Versprecher. Einerseits gehe ich da total drin auf und gleichzeitig muss man eben halt auch aufpassen, dass man nicht drauf geht dabei, wenn man halt immer nur nach außen gerichtet ist und das Kind da ist und so. Und das finde ich halt auch super spannend, weil ich finde auch die Schwangerschaft ist immer, da ist man ja so sensibel, noch sensibler als sonst. Und der Körper zeigt auch noch viel deutlicher, was Sache ist und wenn irgendwas nicht stimmt. Und oder wenn irgendwie, also reagiert auch viel schneller auf seelischen Stress oder so. Und deshalb finde ich das auch immer eigentlich so schön. Also wenn man sich da so dafür öffnet, für diese Weiterentwicklung in der Schwangerschaft, wenn man einfach super viel lernen kann für sich selbst und über sich selbst und so. Und ja, also ne, da habe ich einfach irgendwann gemerkt, so, dass mein Körper sagt einfach so, hey, stopp mal, das ist alles zu viel. Du brauchst mal eine Pause. Also ich habe dann, ich glaube, ich weiß nicht, war das im 5. oder 6. Monat, weiß ich noch, wie ich mal einfach gesagt habe, so, ich muss mal jetzt mal kurz hier mich alleine auf den Boden legen. Ich kann das nicht mehr jetzt die ganze Zeit immer nur das Kind an mir dran zu haben und schwanger sein. Irgendwie packt das mein Körper nicht mehr. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, so irgendwas, ne, ich habe dann auch meine, da hatte ich dann auch schon eine Hebamme, also mir direkt die Hebamme von der Geburt, die haben gleich am Anfang habe ich die gleich angefragt, ob sie meine Hebamme sein kann. Jetzt kommen so viele Themen gleichzeitig. Jetzt sage ich erstmal das eine zu Ende. Genau, und die habe ich dann gefragt, ob sie mal gucken kann, ob alles in Ordnung ist mit meinem Muttermund, weil ich irgendwie plötzlich das Gefühl hatte, so, boah, ist krass, geht jetzt der Muttermund auf oder so. Weil ich einfach, also es war einfach zu viel, ich war einfach total gestresst. Es war einfach, ja, anstrengend. Ja, genau. Und das, aber das war gut, also es war auch ein guter Punkt, also obwohl es wieder in dem Moment schlecht ging, war das im Endeffekt trotzdem ein guter Punkt, weil ich einfach dadurch, dass es mir so schlecht ging, gemerkt habe, ich muss es jetzt irgendwie so ein bisschen anders handhaben. Also es geht irgendwie so, funktioniert es nicht. Ich muss so ein bisschen mehr auf mich selbst achten auch. Nicht immer nur mich aufopfern sozusagen und fürs Kind, fürs Kind, fürs Kind, sondern auch mal irgendwie sagen, so, meine Tochter, die kann jetzt auch mal eine Stunde mit Papa alleine sein und ich gehe mal schwimmen. Und damit mein Körper mal ein bisschen sich entspannen kann und ich mal wieder ein bisschen für mich sein kann. Und so. Ja, genau, also das ist so. da fing das eigentlich schon an, so dieses, was ich jetzt immer mit den Mamas übe und die da drin begleite, eben mehr auf sich selbst auch zu schauen und zu gucken, dass es einem selbst wirklich gut geht. Und irgendwie, wo sind denn die kleinen Stellschrauben, wo ich Dinge verändern kann, kleine Dinge im Alltag, damit ich mich wirklich auch um mich selbst sorge und nicht nur um das Kind und um mich selbst kümmere und gucke, dass ich irgendwie an meine Kraftquellen rankomme und mich nicht irgendwie da nicht so vor die Hunde gehe als Mama. Und dann bringt es ja auch niemandem was. Sondern es geht ja auch immer nur also dem Kind und den Kindern kann es ja auch nur so gut gehen, wie es einem selbst auch geht. Na, weil man als Mama ja auch das Zentrum ist der Familie. Und ja, es ist total wichtig, dass wir uns auch für uns selbst da sind und gucken, was uns gut tut und das einbauen in unseren Alltag. Das kann mit ganz viel Leichtigkeit und so auch passieren. Und ich musste das selbst auch erstmal lernen. Da mich dann erstmal wieder so rauswühlen, hatte ich das Gefühl. Ja, auch aus so Mustern, die dann auch entstanden sind, ne? Auch in der Partnerschaft und in diesen ganzen Konstellationen. Immer das einfach alles, immer automatisch alles selbst zu machen und so. Ja. Genau, das war, finde ich, in dieser Schwangerschaft hat es angefangen, dass ich da so, dadurch, dass es mir dann manchmal eben nicht gut ging oder ich gefühlt habe, das ist echt für meinen Körper gerade alles zu viel, ja, zu gucken, was tut mir denn gut eigentlich?
Ja, du hattest jetzt gerade schon angesprochen, dass du wieder die Hebamme angestellt hast, die dich auch bei der ersten Geburt begleitet hast, aber du hast ja diesmal dann eine Hausgeburt geplant. Gab es dahingehend nochmal irgendwelche bestimmten Vorbereitungen, die du gemacht hast? Oder ja, wie war das?
Also genau, das war auch lustig, weil ich hatte eigentlich erstmal gar nicht vor, eine Hausgeburt zu machen. Ich wollte eigentlich wieder ins Geburtshaus, weil ich das irgendwie ganz schön fand da und so. Und dann wollte ich mich gerne von der Hebamme, die meine Tochter aufgefangen hat, begleiten lassen. Und die hat es dann auch gemacht. Und ich habe da auch das anders gemacht als bei der ersten Schwangerschaft, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit bei der Frauenärztin war zur Vorsorge, sondern eigentlich. Ich glaube, ich habe sogar mir den Mutterpass ausstellen lassen von der Hebamme. Also ich habe eigentlich erstmal vor allem auf Hebammenbegleitung gesetzt. Bin dann nur mal zu dem Ultraschall zur Frauenärztin gegangen. Und genau, und das war eigentlich ganz gut. So, wir hatten das eigentlich ganz gut miteinander vereinbart. Und dann rief sie mich eines Tages an, die Hebamme, und meinte so: Nicola, ich muss dir leider was sagen. Ich höre auf, im Geburtshaus Geburten zu begleiten. Und ich habe aber das Gefühl, bei dir würde das sowieso eine ungeplante Hausgeburt werden. Kannst du dir nicht vorstellen, dass du dir da mal Gedanken drüber zu machen, mal die und die Hebamme zu kontaktieren, die macht das ganz toll und das ist eine ganz tolle Hausgeburtshebamme und mit der könntest du doch mal sprechen. Ja, so ist es eigentlich gekommen und dann habe ich gedacht, oh, krass, okay, ja. Warum nicht? Probiere ich mal aus. Und eigentlich war witzigerweise meine Hauptsorge war nicht irgendwas mit Sicherheit oder sonst irgendwas, sondern ich dachte so, ja, was ist, wenn ich es mir nicht gemütlich genug machen kann zu Hause? Was ist, wenn ich nicht aufgeräumt habe oder so? Was, wenn die Geburt hat? Das war eigentlich eher so mehr der Grund, warum ich dann lieber ins Geburtshaus wollte. Ja, auch witzig irgendwie.
Eine kurze Unterbrechung der heutigen Geburtsgeschichte. Wenn du gerade schwanger bist und dich auf eine Geburt vorbereitest, dann möchte ich dir das TENS-Gerät wärmstens empfehlen. TENS steht für transkutane elektrische Nervenstimulation und ist ein Gerät, das zur Schmerzlinderung während der Wehen eingesetzt werden kann. Es handelt sich um ein kleines, tragbares Gerät, das über Elektroden, die auf deinem Rücken angebracht werden, einen schwachen elektrischen Strom abgibt. Dieser Strom stimuliert die Nerven in deinem Körper und kann die Schmerzsignale, die an dein Gehirn gesendet werden, blockieren, wodurch der Schmerz gelindert wird. Der Hauptvorteil der Verwendung eines TENS-Geräts während der Wehen besteht darin, dass es nicht invasiv ist und keine Medikamente benötigt. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten der Schmerzlinderung, wie zum Beispiel einer PDA, besteht kein Risiko von Nebenwirkungen oder unerwünschten Reaktionen. Das Gerät beeinträchtigt den Verlauf der Wehen nicht und kann in jeder Phase der Geburt eingesetzt werden. Eine Yogaschülerin von mir, der ich das TENS-Gerät empfohlen habe, schrieb mir neulich, was soll ich sagen, ein Gamechanger. Super einfach in der Handhabung, sofort einsatzbereit und das Wichtigste, effektiv. Ich konnte selbstbestimmt die Stromstärke so wählen, dass sie mich gut über die Wehen brachte. Nicht nur meine Hebamme war begeistert, wie gut das funktioniert. Die Stromimpulse erleichterten mir die Geburt so sehr, dass ich in meinem Fall keine zusätzlichen schmerzlindernden Mittel verwenden musste. Ich kann TENS allen werdenden Mamis nur wärmstens weiterempfehlen und werde das Gerät beim zweiten Kind sicherlich wiederverwenden. Mehr zum TENS-Gerät erfährst du über den Link in den Shownotes.
Ja. Hast du dann die Wochen vor der Geburt immer ganz penibel aufgeräumt für den Fall, dass es losgeht?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe dann schon zwischendurch mal aufgeräumt, aber ich kann mich erinnern, dass ich tatsächlich, als die Geburt losging, ich weiß gar nicht, warum das so, also heute würde mich das echt überhaupt nicht mehr so interessieren. Also natürlich will ich auch, dass es aufgeräumt ist, aber doch nicht so. So wichtig ist es ja doch in dem Moment gar nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich eigentlich, als ich schon gemerkt habe, so klar, die Geburt geht los und ich muss mich jetzt schon mal zwischendurch irgendwo an einem Türrahmen festhalten oder so, mal stehen bleiben und atmen. Und dann bin ich wieder rumgelaufen und habe noch irgendwelche Sachen zusammengeräumt, die meine Tochter rumgeschmissen hatte. So. Ja, es war mir irgendwie da, weiß ich nicht, habe gedacht, das wäre vielleicht gut.
Ja, habt ihr denn geplant, dass eure Tochter bei der Geburt dabei ist oder war jemand da, der sich vielleicht in der Zeit um eure Tochter gekümmert hat?
Ja, genau. Also das war so, dass ich, eigentlich, mir war relativ schnell klar, dass das für mich schwierig wird, wenn sie dabei ist bei der Geburt, weil, also einerseits hätte ich da jetzt kein Problem damit gehabt, sie dabei zu haben, aber die war sehr Mama-anhänglich und vor allem auch immer noch sehr auf meine Brust fixiert. Und ich hatte irgendwie so diese, also so eine Sorge, dass ich, wenn ich dann in der Geburt bin und wenn ich da meinen Gebärpool habe und da reingehe, dass sie dann immer, also dass ich mich dann so um sie kümmern muss, irgendwie, dass ich dann nicht loslassen kann, weil sie dann immer bei mir sein will und auf meinen Arm will und sowas. Genau, und also weil das eh so eine Zeit war, wo sie immer die ganze Zeit viel bei mir sein wollte. Und ja, genau. Und deshalb hatte ich dann überlegt, so, was können wir machen? Und dann war eine Freundin, die hat in der Nähe gewohnt, die hatte auch einen Sohn in dem gleichen Alter. Und die kannten sich gut, so meine Tochter und sie. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn alles passt, dann kann sie dorthin. Und dann haben wir das tatsächlich auch so gemacht. Und mein Mann, das war auch so witzig, weil ich habe gemerkt, also mir war, ich glaube, es war wieder so, dass der Schleimtropfen abgegangen ist erst, also ganz ähnlich der Start, nur dass alles ein bisschen schneller ging. Und da hatten wir, glaube ich, den Pool aus. Also ich habe mir von der Hausgeburtshebamme habe ich mir einen Pool gemietet und da haben wir dann schon aufgebaut gehabt zu Hause. Und ich muss mal kurz überlegen, wann es war. Nee, das war bei der anderen Geburt. Genau, wo die Kinder dann noch drin gebadet haben. Das war bei der anderen. Aber genau, bei ihm war das so, dass ich dann, also irgendwie war mir auf jeden Fall nachmittags, war mir irgendwie klar, es ist auf jeden Fall, kommt dieses Kind heute zur Welt. Und ich hatte schon so etwas regelmäßiger Wehen. Aber es war,
haben
aber
sich die genau. Wehen anders angefühlt diesmal? Weil das erste Kind war ja in Beckenendlage und da höre ich, dass sich die Wehen manchmal anders anfühlen, als wenn der Kopf unten liegt.
Nee, das kann ich nicht unbedingt sagen. Nee, außer, also, dass die Geburt an sich hat sich dann anders angefühlt schon. Aber da weiß ich jetzt nicht genau, war es, weil es die zweite Geburt war oder nicht. Also, ich fand, bei der ersten Geburt, da fand ich diese Übergangsphase, also, wo sie wirklich ins Becken eintritt und so, die fand ich also echt fast unerträglich und hatte auch das Gefühl, es dauert viel zu lange und so, was wahrscheinlich gar nicht so lang war, aber es hat sich eben halt so angefühlt. Und das Also da weiß ich auch noch, als ich vor dem Pool stand und mir klar war, jetzt, heute kommt dieses Kind zur Welt und ich gehe jetzt dann bald in diesen Pool. Da war ich, und obwohl ich die ganze Zeit total tiefenentspannt war, weil ich einfach, das haben auch immer Leute zu mir gesagt, auch meine Hebamme, und ich hatte auch dieses Gefühl so, hey Nicola, du hast ein Kind in Beckenendlage natürlich zur Welt gebracht. Du kannst alles. So ungefähr. Mach dir da keine Gedanken, das Kind kommt ganz easy raus. So, das Gefühl hatte ich auch immer die ganze Zeit. Und da habe ich mich dann kurz bevor es so richtig losging, habe ich mich daran erinnert, an diese Übergangsphase, wie schmerzhaft die war. Und da habe ich dann mal ganz kurz so ein bisschen Angst gehabt nochmal, dass es wieder so wird. Aber es war dann überhaupt gar nicht so. Aber ich erzähle ganz kurz noch gleich mit meiner Tochter, wie wir das gemacht haben. Aber genau, diese Übergangsphase, die gab es eigentlich gar nicht so. Also die habe ich jedenfalls nicht wahrgenommen bei diesem Kind. Aber genau, mit meiner Tochter haben wir es so gemacht, dass, genau, ich habe dann meinem Mann gesagt, so, ich habe dann alle Sachen eingepackt für sie und so, und dass es jetzt soweit ist. Und dann halt ist er losgefahren, hat sie zu meiner Freundin gebracht und hat mir dann auch noch, und ich, genau, er meinte dann so, er nimmt noch Flyer mit für seine Arbeit. Und verteilt die vielleicht eventuell noch auf dem Rückweg, weil ich wusste, hat auch gesagt, ich weiß nicht genau, wie lange es jetzt noch dauert, weil ich hatte ja immer so im Kopf, wie es bei meiner Tochter war. Und dann, das war nämlich auch so ein prägnanter Moment, weil ich dann noch zu ihm gesagt hatte, ja, kein Problem, so du kannst noch mal da und da hinfahren auf dem Rückweg und die Flyer verteilen. Und dann habe ich tatsächlich die Tür zugemacht, also sie sind raus, ich habe die Tür zugemacht und ich habe ihm sofort eine Nachricht geschrieben, nee, du musst sofort zurückkommen. Geht jetzt los. Und das fand ich so, also das habe ich auch schon von mehreren gehört, wenn dann ein größeres Geschwisterkind da ist und wenn man dann weiß, für dieses Kind ist gesorgt, dann kann man als Mama plötzlich nochmal anders loslassen. Und das ist, ich finde es immer der Wahnsinn, wie stark das auf den Körper wirkt. Da kann man auch mal sehen, also deutlich sehen, wie alle möglichen Sachen, Glaubenssätze und alles, was in einem vorgeht, die Geburt beeinflusst. Also es war wirklich, ich habe echt gedacht, also es war von einer Minute auf die andere. Ich habe gedacht, es ist kein Problem, der kann noch, ne, eine Stunde unterwegs sein und noch rumfahren und dann nach Hause kommen, weil es ist noch nicht so viel los. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, ob das überhaupt wirklich heute zur Welt kommt, dieses Kind. Und dann waren die aus der Tür raus und mir war klar, so jetzt geht's los. Ja.
Und wann ist dann die Hebamme dazu gekommen?
Die ist dann, jetzt muss ich mal überlegen, bei dieser Geburt, ich da vielleicht sogar schon, ich glaube, da ist mein Mann ist erst zurückgekommen und dann bin ich, glaube ich, schon ins Wasser gegangen und dann kam die Hebamme und die war dann, glaube ich, auch nur eine Stunde da oder so. Weil es ging so schnell alles. Also die Geburt hat insgesamt nur 2 Stunden gedauert. Und die zwei, also die rufen ja normalerweise auch eine zweite Hebamme dann für eine Hausgeburt. Und die hat es nicht mehr geschafft. Also die kam dann, als er schon auf der Welt war.
Ja.
Ja, genau. Und genau, und das war eben, also das Interessante war eben bei dieser Geburt, dass ich halt eben so eine Angst vor dieser Übergangsphase hatte und so. Und es war dann einfach überhaupt nicht vorhanden. Und genau, und da ist er dann auch im Wasser auf die Welt gekommen. Also ich war ja dann auch für die ganze, also ja, die erste Dreiviertelstunde, glaube ich, war ich noch, also hab ich mich noch so ein bisschen aufs Bett gehockt und getönt und so, bin hin und her gelaufen und wie gesagt, habe ein bisschen aufgeräumt noch. Das hat es vielleicht auch ein bisschen vorangetrieben, dass ich noch so unterwegs war und rumgelaufen bin und so. Dadurch ging es vielleicht auch noch schneller. Ich glaube, ich war dann so eine Stunde vielleicht insgesamt im Wasser. Und dann kam der ganz schnell auf die Welt. Und das war auch diese, also ich hatte auch nicht mehr diese starken, also ich hatte schon starke Schmerzen, aber das war nur so kurz. Und ich glaube, es waren 5 Wehen oder so, wo ich diese Schmerzen hatte, wo man so dieses Gefühl hat, so Gott, was mache ich hier? Kann mich bitte jetzt jemand hier wegholen oder so? Oder ich habe hier, dafür habe ich mich nicht, I didn't sign up for this oder so. Ne? So, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, aber
Ja.
ja, so das, ja, so dieses, ich will hier nur noch weg, das kann ja nicht wahr sein. Dieses Gefühl hatte ich wirklich nur kurz. Also es waren, wie gesagt, nur 4, 5 Wehen, glaube ich, wo ich dieses Gefühl so hatte. Und dann war der eben schon da. Und ich habe eben immer innerlich, habe ich immer so gerechnet, so ähnlich wie bei meiner ersten Geburt, das wird so ungefähr so und so lange dauern und so nach Muttermundöffnung. Und dann war, also hat die Hebamme einmal kurz untersucht und dann meinte sie so, ja, also mein Mann war immer in der Küche. Ja, das war auch cool. Also das, genau, das war auch nochmal eine coole Sache, wie er damit umgegangen ist, finde ich, bei dieser Geburt mit diesem, ne, mit diesem traditionellen Hintergrund und so, kann ich da dabei sein oder nicht. Der hat sich einfach so ein bisschen raus, also war da, aber er hat sich auch ein bisschen rausgezogen, hat sein Ding gemacht. Er hat dann einfach gekocht in der Küche. Auch so schön, ne? Bei einer Hausgeburt kann man das ja einfach machen. Und hat einfach Essen vorbereitet für danach, so ein kräftiges Essen. Und ist dann immer wieder reingekommen. Guck, braucht ihr mich? Und so, was braucht ihr? Kann ich noch irgendwas machen? Kann ich noch irgendwie normales Wasser auffüllen oder irgendwas? Genau, und als er dann ganz kurz reinkam, weiß ich noch, dass die Hebamme gesagt hat, so, oh Moment, bleib jetzt mal da, weil das Kind kommt jetzt. Vielleicht ist der Kopf da. Und dann war ich auch total überrascht selbst. Wie jetzt? Wo ist denn die Übergangsphase? Ja. Und dann ist der relativ schnell rausgeflutscht.
Ja, wusstet ihr eigentlich immer, ob ihr einen Jungen oder ein Mädchen bekommt?
Ja, ich wusste das immer. Ich hatte immer bei jedem Kind ein total starkes Gefühl von Anfang an. Also ja, bei dem letzten so war, hat es immer so ein bisschen variiert, aber vor allem auch bei meiner ersten Tochter war das, also bevor ich überhaupt den Schwangerschaftstest gemacht hatte, war das total starkes Gefühl. Und deshalb wollte ich mir das immer unbedingt dann sagen lassen bei der Ultraschalluntersuchung, weil ich immer dachte, wenn ich jetzt so stark dieses Gefühl habe und dann ist es doch am Ende anders, ist irgendwie ein bisschen komisch. Und es hat immer gestimmt. Ja.
Okay, das Kind ist dann im Wasser gekommen. Wie lange hat es dann gedauert, bis die Plazenta hinterhergekommen ist?
Das war immer relativ schnell. Ich weiß es nicht genau jetzt mehr mit Minuten, weiß ich das nicht. Aber das hat bei allen Kindern nicht besonders lange gedauert. Ich weiß nur, ich kann mich nur immer erinnern. Warte mal, ich muss mal kurz in meinem Gedächtnis kramen, dass ich da nichts durcheinander bringe von den Geburten. Ah, nee, das kann auch sein, dass ich bei ihm erst aus dem Wasser rausgekommen bin und dann die Plazenta, glaube ich, auf dem Land sozusagen bekommen habe.
Und
Glaube ich sogar, ja. Ich glaube, das war bei ihm so. Ja, genau.
hast du ihn dann auch gleich zum Stillen angelegt?
Ja, ich glaube, das habe ich sogar noch im Wasser gemacht. Also genau, das war das eine Kind, er war derjenige, der einmal laut aufgeschrien hat. Das fand er irgendwie nicht so cool, aus dem Wasser rauszukommen. Oder das war einfach nicht. Also es war einfach seine Begrüßung in die Welt oder so. Und dann habe ich ihn gleich so zu mir rangenommen und so. Und dann hat er auch getrunken gleich. Genau. Aber bei ihm war das interessant, weil ich nämlich bei meiner ersten Tochter war das, also da ging das so reibungslos mit dem Stillen von Anfang an. Also die hat das richtig super gleich gemacht. Und ich habe da auch sehr genau geguckt. Wir hatten da so ein bisschen so eine Anleitung im Geburtsvorbereitungskurs bekommen, also jetzt, wie man den Winkel, so vom Winkel her anlegt und so weiter. Und ich habe da von Anfang an immer so total genau darauf geachtet, dass das alles so richtig passt und so. Und dann hat es auch voll gut funktioniert. Und bei ihm war ich da, glaube ich, nicht mehr so, also war ich einerseits nicht mehr so genau, dass ich immer genau geguckt habe, sondern ich habe eher so gedacht, ja, klappt schon, machen wir schon irgendwie. Und er hätte das vielleicht dann eher noch ein bisschen mehr gebraucht, als meine Tochter, dass ich ihm nochmal, also noch ein bisschen, ne, Unterstützung gebe beim Anlegen. In der ersten, also das weiß ich noch, in der ersten Nacht, da war das, dass er irgendwie, der hat immer so nach der Brustwarze gesucht, ganz hektisch mit seinem Kopf hin und her. Und obwohl die schon in seinem Mund war, hat er immer danach gesucht, wie die Kleinen immer so machen. Und irgendwie hat mich das dann auch, ich habe dann immer so Schweißausbrüche bekommen, weil er dann so unruhig war und ich dachte mir so, hier ist sie doch, dann trink doch. Ja, da war da so, ja, so ein bisschen unbeholfen am Anfang oder ja, es war nicht so, hat halt nicht sofort so super gut funktioniert, aber es ging dann auch. Also Ja, die Hebamme war da auch echt super. Die hat uns dann nochmal so ein bisschen unterstützt mit dem Anlegen und so. Und dann ging es auch gut. Dann, ja.
Hast du denn dann deine zweite, Quatsch, deine erste Tochter und deinen zweiten Sohn dann auch gleichzeitig gestillt, also Tandem stillen?
Nee, das habe ich da nicht gemacht. Das habe ich später gemacht bei den beiden Jüngsten. Aber da habe ich tatsächlich, also wie bei vielen Sachen, erstmal mich so ein bisschen verunsichern lassen von Dingen, die andere Leute sagen. Und mir wurde dann irgendwie mal gesagt in der Schwangerschaft, ja, du solltest jetzt, es wäre gut, wenn du eher bald abstillst, weil wie soll das denn dann werden mit der Eifersucht und so weiter. Also solche Sachen habe ich irgendwie gehört. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ja, weil meine Tochter einfach sehr, also die war schon echt so aufs Stillen fixiert, dass es mich auch ein bisschen überfordert hat manchmal. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass oder ich hatte die Sorge und ich hatte auch kein gutes Vorbild. Ich glaube, wenn ich ein Vorbild gehabt hätte von irgendeiner Frau, die das macht, dann hätte ich das auch ganz entspannt gemacht. Aber das hatte ich nicht. Ich kannte niemanden, die einfach weitergestillt hat und Tandem gestillt hat und so. Und dann hat mich dieser Gedanke, hat mich schon, allein der hat mich schon so überfordert, dass ich das dann irgendwie nicht, mir nicht zugetraut habe. Und dann habe ich die relativ kurz vor der Geburt noch abgestillt. Das ist aber auch nochmal eine ganz interessante Geschichte, weil, also ich glaube echt so 3 Wochen vor der Geburt oder so habe ich sie abgestillt. Und dann hätte sie das wahrscheinlich irgendwann vergessen, aber irgendwie war dann dieser Kleine da und hat dann getrunken und dann kam das doch wieder in Erinnerung. Und erst hat sie das so akzeptiert und fand es aber manchmal so ein bisschen komisch, dass er trinkt. Dann hat es dann schon manchmal so kommentiert. Und dann lief das aber eine ganze Weile so. Also, und ich hatte irgendwie die Sorge, dass ich das, dass ich die Nächte irgendwie nicht aushalte mit den beiden, wenn sie da immer so viel trinkt auch und der Kleine dann noch. Aber das, ja, das waren halt einfach so Sorgen, die ich damals hatte. Habe ich ja jetzt auch anders erlebt. Genau, und das war auch noch interessant, weil ich dann, aber als er 5 Monate war, der Kleine, also ihr Bruder, dann gab es mal so einen Moment, wo sie krank war. Und dann hat sie auf einmal angefangen, und ich auch, also ich war auch so ein bisschen, ja, nicht so voll in meiner Kraft und nicht so klar auch. Und dann hat sie mich immer gefragt, plötzlich, ob sie auch mal probieren darf. Das hatte sie davor nie gefragt. Und dann habe ich erst immer Nein gesagt und dann hat sie immer, ist sie immer vehementer geworden und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann probier doch mal. Einmal probieren nur. Ja, und dann fand sie das irgendwie, war das wie so ein Bonbon, hat sie mal so einmal ganz kurz probiert und dann wollte sie aber immer wieder und immer wieder. Und dann habe ich, boah, das war auch so ein Ding, da ging es in mir ab wie so ein Feuerwerk, was mache ich jetzt und so und also in mir drin war so ein ganz starkes Gefühl eigentlich, aber mein Kopf hat halt irgendwie geballert wie wild mit irgendwelchen Sachen, das kannst du nicht machen und es war doch so, war doch jetzt so schwierig alles und wir haben das doch alles gut jetzt hinbekommen und so weiter. Und gleichzeitig habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, so von, vielleicht braucht sie es ja doch noch ein bisschen oder vielleicht tut es uns gut oder so. Und dann habe ich einfach irgendwann das komplett losgelassen und habe sie einfach wieder trinken lassen und dann habe ich die dann irgendwann eben wieder Tandem gestillt, also mit dieser Pause dazwischen.
Spannend. Und wie lange hat denn deine erste noch gestillt?
Die hat dann mit 3,5 hat dann aufgehört. Also ich habe Tandem gestillt. Also das heißt, sie hat dann ab mit 2,5, also dann noch ein Jahr sozusagen, hat sie dann noch getrunken. Und genau, und dann habe ich habe Tandem gestillt und dann bin ich wieder schwanger geworden. Auch nochmal zu diesem Thema, ne? Wenn man stillt, kann man vielleicht nicht schwanger werden. Ja, ich habe Tandem gestillt und bin dann trotzdem schwanger geworden, während ich meine Periode hatte. Ja, das war auch eine kleine Überraschung dann, die nächste. Aber genau, das ist die nächste Geschichte, aber ja,
Hattest du
das.
denn zu dem Zeitpunkt regelmäßige Zyklen?
Ja, ich habe tatsächlich nach meinem zweiten Kind, nach 2 Monaten, sofort wieder meinen Zyklus bekommen und dann auch sehr schnell regelmäßig.
Okay, weil ich werde immer hellhörig, wenn Leute sagen, sie sind während der Periode schwanger geworden, weil ich ja auch Zyklusberaterin bin. Und
Ja.
sozusagen, ja, man kann, wenn man den Eisprung und die Periode sehr dicht aneinander hat, kann man auch quasi, wenn man Sex hatte, während man seine Periode hatte, kann es
Ja.
sein, dass wenn der Eisprung dann so schnell danach kommt, dass man dann schwanger wird. Oder was halt viele Frauen auch nicht wissen, ist, dass manchmal ein Eisprung auch mit einer Blutung einhergehen kann und die Frauen einfach denken, sie hätten eine Periode gehabt, aber es war eigentlich ein Eisprung.
Ah, okay. Ja. Ja. Also ich würde jetzt mal bei mir schätzen, ganz sicher weiß ich es nicht, aber ich würde mal schätzen, das Erste, was du gesagt hast, also das, weil es war, ne, also die Zeugung war dann vielleicht am letzten Tag der Periode, also nicht
Ja.
sofort mittendrin, sondern schon
Genau.
ganz eher zum Schluss. Und dann ist vielleicht mein Zyklus einfach kurz gewesen und der Eisprung früh und so. Und kam alles zusammen. Und, ja.
Genau,
Ja.
also Sperma kann bis zu 6 Tage
Ja, genau.
lang
Ja.
auch überleben in der Vagina. Deshalb kann es schon sein, dass man, wenn man am letzten Tag der Periode Sex hat und dann der Eisprung vielleicht 5 Tage später war, 6 Tage später war, dass dann trotzdem es noch zu einer Schwangerschaft kommt.
Ja, genau. Ja, ich denke mal, das ist so wahr.
Soweit für heute. Der Rest von Nicolas Geburtsgeschichten kommt dann nächste Woche. Wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich dich bitten, ihn zu unterstützen, indem du ihn zum Beispiel im Freundes- und Verwandtenkreis einfach teilst oder auf das Abonnieren drückst in deiner Podcast-App. Natürlich kannst du mir auch auf Instagram folgen, @geburtsgeschichten_. Podcast und finanziell kannst du die Produktion des Podcasts unterstützen auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis nächste Woche.